Herzlich willkommen zum Podcast zwischen Kopf und Kreide. Ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Folge zum Thema Umgang mit Verschwörungserzählungen im Unterricht. Und dazu habe ich dich, Jenny, als unsere Expertin zu Gast. Ein herzliches Hallo an dich.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns bei der Ausleuchtung von diesem wirklich wichtigen Thema zu unterstützen. Vielleicht sage ich kurz dazu, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich im Rahmen einer Fortbildungsreihe, bei dem du einen wirklich sehr bereichernden Vortrag zum Thema Interventionsansätze bei Verschwörungsglauben im therapeutischen Setting gehalten hast, kennengelernt und habe dann überlegt, Mensch, das Thema ist so brisant und spannend, dass ich diese Interventionsansätze und die Auseinandersetzung mit dem Thema gerne für unseren Podcast auf den schulischen Raum übertragen würde. Ich habe in deinem Vortrag direkt eine Studie mal herausgepickt, die du vorgestellt hattest von der TH Köln. Die ist ganz aktuell von 2024. Dort wurde herausgefunden, dass mehr als 2 Drittel der Fachkräfte aus Bildungs- und Beratungsarbeit angegeben haben, dass sie bereits in ihrem Arbeitskontext mit Verschwörungserzählungen in Kontakt gekommen sind. Und das hat mich eben doch sehr stark nochmal zum Nachdenken angeregt. Und ich habe gedacht, das wäre wirklich toll, wenn wir darüber hier mal sprechen, weil ich glaube, dass wird uns weiterhin noch begleiten. Bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, magst du dich vielleicht einmal vorstellen, ja, woher du kommst, aus welchem Tätigkeitsfeld du bist. Genau, ich gebe einfach mal das Wort an dich.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Mein Name ist Jenny Winkler. Ich wohne seit vielen Jahren in Berlin und bin vom beruflichen Hintergrund Sozialarbeiterin. Ich arbeite beim Träger IZRD e.V. Das steht für Interdisziplinäres Zentrum für Radikalisierungsprävention und Demokratieförderung. Das ist auch der Träger, der diese Fortbildungsreihe ausgerichtet hat, und bin da unter anderem in dem Projekt Veritas tätig. Und Veritas ist eine Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen. Das heißt, wir beraten vor allem Angehörige von verschwörungsgläubigen Menschen, die einfach im Alltag und auch im Kontakt damit sehr belastet sind und einen Umgang finden wollen. Wir begleiten aber auch Fachkräfte aus dem therapeutischen oder schulischen Kontext, oder auch aus der Pflege, die damit konfrontiert werden und nicht wissen, wie sie, darauf eingehen sollen. Und an uns können sich aber auch Menschen wenden, die selbst verschwörungsgläubig sind oder das Gefühl haben, eine Affinität zu haben und dazu gerne einen Spiegel hätten oder auch schon einen Distanzierungsimpuls haben. Das heißt, merken, ihnen geht es eigentlich damit nicht wirklich gut und eine Begleitung beim Ausstieg wünschen. Genau, und zusätzlich haben wir auch noch eine Betroffenengruppe.
Vielleicht können wir erstmal klären, um uns dem Thema anzunähern, was eigentlich Verschwörungserzählungen sind. Und es gibt ja auch den Begriff Verschwörungstheorien, den vielleicht magst du es auch nochmal erklären, warum wir den jetzt hier nicht verwenden, dass du uns mal eine Definition vorstellst oder einfach allgemein erklärst, was das
Genau,
ist.
also wir nutzen in der Regel eine Definition von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Die haben dazu ja auch einige gute Bücher geschrieben. Und die Definition ist, eine Verschwörungserzählung ist eine Annahme darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen wichtige Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit der Bevölkerung gezielt schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln lassen. Es gibt auch noch andere Definitionen. In der Regel sagen die aber eigentlich aus, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen oder Einzelpersonen eine Projektionsfläche sind und als Feindbild oder als böse dargestellt werden, weil sie eben einen bestimmten Zweck verfolgen, oder ein persönliches Interesse haben. Und in Verschwörungserzählungen wird eigentlich hinter jedem Missstand oder Ereignis oder hinter jeder Pandemie so ein rücksichtsloses Handeln vermutet von einer elitären Gruppe, die bestechlich ist. Und das haben wir natürlich während Corona ganz, ganz viel gesehen, dass
Ja.
Gibt es aber auch in Bezug auf Großereignisse wie den 11. September. Und ich persönlich verwende oft den Begriff Verschwörungserzählung. Das hat damit zu tun, dass Verschwörungserzählungen in der Regel ja nicht widerlegbar sind, weil die Menschen, die diese verbreiten, eigentlich ganz, ganz tolle Abwehrstrategien und Mechanismen nutzen und man da auch gar nicht unbedingt in den Dialog kommen kann. Ich finde es aber auch gar nicht problematisch, im Kontakt den Theoriebegriff zu nutzen, wenn er von den Menschen auch genutzt wird, ne? Und es birgt auch so ein bisschen die Gefahr, sich dann nicht mehr auf Augenhöhe zu begeben, weil ich sozusagen den Theoriebegriff abspreche. Genau, aber das ist so der Hintergrund, warum es verschiedene Begrifflichkeiten gibt. Das ist aber auch eher tatsächlich eine deutsche Debatte.
Okay, spannend.
Genau, und in Verschwörungserzählung ist es, man kann es eigentlich ganz gut runterbrechen auf die Aspekte, die Michael Butter mal zusammengestellt hat, nämlich es gibt keinen Zufall. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen und alles folgt auch irgendwie einer bestimmten Ordnung. Das heißt, wir haben so einen Aspekt von Komplexitätsreduktion. Ja, also das Komplexe, Chaotische in der Welt wird auf was Einfaches reduziert und das lässt sich dann irgendwann auch auf alles übertragen.
Ja, genau. Es hat sicherlich auch so einen Aspekt von das Gefühl zu haben, Kontrolle über etwas zu empfinden. Oder vielleicht gehen wir da ja auch gleich nochmal drauf ein, was so Hintergründe sein kann. Aber erstmal finde ich super wichtig, dass wir jetzt so eine einheitliche Definition gehört haben. Und können jetzt vielleicht einmal so den Sprung in den Schulalltag machen. Und da habe ich mich gefragt, wie kommen Jugendliche oder auch Kinder eigentlich in Kontakt mit verschwörungsideologischen Inhalten? Kannst du uns darüber was erzählen?
Ja, also zum einen sind es natürlich einfach Eltern und Erziehungsberechtigte, das heißt das familiäre Umfeld. Und dazu ist auch ganz interessant zu wissen, dass die Elterngeneration von den Menschen, die jetzt Kinder und Jugendliche sind, auch eine besondere Risikogruppe sind. Das heißt, wir haben Menschen, die einfach auch damit sozialisiert werden, die damit aufwachsen, wo es auch am Familientisch einen Austausch gibt über Verschwörungserzählungen oder auch gar keine Dekonstruktion dessen oder einen Austausch über verschiedene Perspektiven. Dann haben wir natürlich aber auch die Peer Group, das heißt in der Schule, im Sozialraum, in Jugendzentren, in Vereinen ist der Kontakt mit Verschwörungserzählungen da, aber auch in den sozialen Medien. Das heißt auf TikTok, Instagram, YouTube. Wir haben aber auch in der Gaming-Szene mit Verschwörungserzählungen zu tun. Und da kommen natürlich dann auch immer so diese Begriffe von Echokammern und Filterblasen rein. Heißt, diese sehr wirksamen Algorithmen, die irgendwann auch dazu führen, dass ich Inhalte zugespielt bekomme, die sozusagen nur noch eine Perspektive vertreten. Ich finde allerdings manchmal, dass die sozialen Medien etwas zu viel Bedeutung bekommen, wenn es darum geht, wie junge Menschen mit verschwörungsideologischen Inhalten konfrontiert werden, weil die gab es auf jeden Fall auch schon vor den sozialen Medien.
Ja, habe ich auch gerade gedacht, das gibt es ja eigentlich vielleicht fast schon immer, ist natürlich ein großes Wort, aber es kursieren ja schon lange Zeit Verschwörungserzählungen.
Ja, genau, also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in die Geschichte. Also es gibt Versuche, alte Briefe ja, von vor hunderten Jahren zu analysieren. Selbst da finden wir, dass Menschen sich über Verschwörungserzählungen austauschen. Das gab es in früheren Pandemien. Das hatten wir während der Zeit des Dritten Reichs ganz, ganz viel.
Extrem.
Und trotzdem ist natürlich der soziale Medienraum ein ganz großer Katalysator dafür. Also wir haben einfach eine kurze Zeit, in der viel Inhalt verbreitet werden kann. Ich finde aber mal wichtig zu sagen, das hat natürlich auch andere Gründe, aber in der Regel sind unsere Klientinnen erwachsene Kinder, wo die Eltern verschwörungsgläubig sind. Und das ist auf jeden Fall nicht nur ein Thema, mit dem Jugendliche zu tun haben.
Kann man was darüber erzählen, wie gefährdet Kinder und Jugendliche für Verschwörungserzählungen sind? Also du hast jetzt ja gerade schon dargelegt, wie sie damit in Kontakt kommen, dass sie da auch das soziale Umfeld spielt eine große Rolle. Ich meine mit der Frage aber sozusagen, was das für Auswirkungen auf die weitere Entwicklung für die Kinder und Jugendliche haben kann.
Also erstmal sind ja Verschwörungserzählungen nichts Ungewöhnliches. Und ich kriege auch ganz viel mit, dass Kinder einfach das reproduzieren, was sie von anderen Kindern und Erwachsenen hören. Und das ist ja erstmal normal und auch ein
Genau.
kritisches Hinterfragen oder ein kritisches Denken ist auch erstmal normal und in der Regel auch was Gutes. Problematisch wird es natürlich dann, wenn zum einen Kinder und Jugendliche auch betroffen sind von Verschwörungserzählungen, weil sie zum Beispiel bestimmte Diskriminierungsmerkmale zugeschrieben bekommen. Also wir haben ja ganz, ganz oft in Verschwörungserzählungen einen Kern, der mit Antisemitismus zu tun hat oder antimuslimischem Rassismus, mit Antifeminismus, Queerfeindlichkeit. Das heißt, ich kann auch davon ausgehen, dass es immer wieder auch Betroffene in einer Schulklasse zum Beispiel gibt. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass es Gefährdungsmerkmale auch fürs Kindeswohl geben kann, wenn ich in einem elterlichen Haushalt aufwachse, wo Verschwörungserzählungen dazu führen, dass ich zum Beispiel nicht mehr zur Schule geschickt werde. Ja, also wir kennen Fälle von Kindern, die sind seit der Pandemie über Jahre krankgeschrieben, weil es eben eine Ablehnung nicht nur gegen das Schulsystem an sich gibt, sondern auch gegen die Maßnahmen während der Pandemie. Dann gibt es natürlich auch ganz viele Erzählungen, die in den Gesundheits- und Medizinbereich hineinwirken. Das heißt, da wird dann zum Beispiel eine bestimmte medizinische Behandlung nicht gemacht, kieferorthopädische Behandlung, Kinder werden nicht geimpft oder sie bekommen sogar bestimmte sogenannte Wundermittel verabreicht. Also Chlordioxid ist da ein Begriff oder kolloidales Silber. Also Mittelchen, die genutzt werden, um vermeintlich eine Impfung auszuschwemmen, zum Beispiel, oder als Alternative zu Schmerzmitteln genutzt werden, die natürlich auch total gefährlich sind, ja, also
Gesundheitsgefährlich sind ja eben.
genau, die zu Organschäden zum Beispiel führen kann. Also wir haben oft eine Verbindung auch mit Heilsversprechen und Esoterik. Und dann sind es natürlich auch noch so andere Aspekte, die einhergehen mit dieser Vorstellung von Ungleichwertigkeit von Menschen. Das heißt, ich isoliere vielleicht meine Kinder, ich lasse sie nicht mit andersdenkenden Kindern oder Jugendlichen zusammen sein. Bei getrennten Eltern gibt es dann vielleicht Loyalitätskonflikte, weil die eine unterschiedliche Weltanschauung mit sich bringen. Und was wir auch immer wieder erleben, wenn wir, die sind dann jetzt erwachsen, wenn sie in die Beratung kommen, aber wenn die dann erzählen, wie es war, damit aufzuwachsen, dann ist auch ganz oft Angst ein großer Faktor. Viele Verschwörungserzählungen haben ja so ein apokalyptisches Geschmäckle, ne? Das heißt, der Börsencrash steht bevor, ich befinde mich in einem Kriegszustand oder es gibt auch so ein religiöses Element. Und das ist natürlich auch ganz schwierig, dann auch für Kinder und Jugendliche damit umzugehen. Ich finde es auch gefährlich, wenn Heranwachsende instrumentalisiert werden, wie wir das jetzt auch so Theorien wie QAnon kennen oder auch in der Querdenkenszene. Oder das gab es auch schon während der Satanic Panic, dass Kinder sozusagen als zu rettenden Wesen so vorangestellt wurden, um das zu legitimieren, was ich mache. Und es gibt natürlich auch immer ein Radikalisierungspotenzial selbst. Das heißt, wenn Kinder so ein dämonisierendes Denken übernehmen oder auch Gewalt legitimieren gegenüber anderen, dann kann es irgendwann zu einer Selbst- oder Fremdgefährdung kommen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall auch sensibel zu sein dafür, inwieweit das Ganze schon ausgeprägt ist.
Ja, total, absolut. Du hattest jetzt eingangs erzählt, dass SchülerInnen auch teilweise vom Unterricht dann ferngehalten wurden. Was ist deine Erfahrung? Ist den Lehrkräften dann ziemlich schnell klar, okay, die Schülerin fehlt, weil die Eltern Anhänger von Verschwörungsnarrativen sind? Oder ist das ein Prozess, der sich dann erst sozusagen mit dem Einschalten des Jugendamtes, der Jugendhilfe herauskristallisiert? Oder inwieweit ist das bekannt oder wird damit auch frei hausieren gegangen?
Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, die im sozialarbeiterischen oder auch im schulischen Kontext arbeiten, gar nicht so viel darüber Bescheid wissen. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn die Eltern vielleicht gar nicht greifbar sind für Gespräche und wenn von sogenannten Szeneärztinnen immer wieder eine Krankschreibung ausgestellt wird, muss ich vielleicht auch erstmal davon ausgehen, dass das stimmt, was da steht. Dann gibt es natürlich aber auch Eltern, die die Wohnorte wechseln oder die ganz bewusst in ja, Gemeinden ziehen, wo
Jetzt hakt gerade unsere
sozusagen.
Verbindung etwas, aber jetzt geht's wieder, glaube ich. Kannst du noch mal deinen letzten Satz wiederholen?
Ja.
Entschuldigung.
Dann gibt es natürlich auch Eltern, die ganz bewusst an Orte ziehen, wo sie mit Gleichdenkenden zu tun haben, ja, wo auch sozusagen Alternativstrukturen aufgebaut wurden. Wir haben es mittlerweile in Einzelfällen auch mit Kindern zu tun, die gar nicht erst angemeldet werden. Also wo auch kein
Ach
Wissen
so.
darüber besteht, dass es sie gibt sozusagen. Und es muss natürlich immer gar nicht so dramatisch sein, ne? Aber wenn wir den Schulort auch verstehen als einen Ort, wo ich auch eine soziale Kontrolle habe, wo ich auch mit anderen Meinungen konfrontiert bin und ja auch meine Identität irgendwie ausbilde und das fällt dann weg, dann wird es natürlich problematisch. Da hat Andrea Röpke, das ist eine Journalistin, hat ganz interessante Artikel auch darüber geschrieben. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wie sich das aufs Schulsystem auswirken kann.
Genau, also das ist ja generell ein ganz großes Thema, Schulabsentismus, wo jetzt durch das Thema Verschwörungserzählung nochmal ein ganz anderer Hintergrund dessen auch verantwortlich gemacht werden kann, was man vielleicht erstmal so als Lehrkraft gar nicht mitbedenkt, dass das auch ein Hintergrund sein kann. Man denkt da ja erstmal vielleicht auch an andere Hintergründe, wie zum Beispiel Trennungsängstlichkeit oder soziale Ängstlichkeit und so weiter und so fort. Da hören wir vielleicht hier auch nochmal was drüber. Vielleicht springen wir jetzt direkt mal zu der Frage, wie Lehrkräfte Verschwörungserzählungen im Unterricht begegnen können. Also ich habe mich im Vorfeld mit einigen befreundeten Lehrkräften auseinander oder über das Thema unterhalten. Und ich denke mal, dass besonders Geschichts- und Politiklehrkräfte mit diesen Erzählungen eher in Kontakt kommen als jetzt zum Beispiel ein Mathelehrer. Kannst du da irgendwie Don'ts and Do's sagen, Tipps geben, wie man damit umgehen kann?
Ja, gerne. Also ich glaube, aber das sage ich auch eigentlich in allen Bereichen immer, ist es total wichtig, sich erstmal mit seiner eigenen politischen und weltanschaulichen Haltung auseinanderzusetzen und damit auch sprachfähig zu werden. Ja, also wenn Kinder und Jugendliche merken, dass ich selber total unsicher bin und auch nicht bei mir, wie soll sich dann ein guter Austausch auch ergeben oder auch das Wissen darüber, dass das gewünscht und willkommen ist?
Finde
Dann
ich ganz toll, dass du das ansprichst, weil dafür werben wir in diesem Podcast ja auch, sich immer wieder auch mit der eigenen Haltung auseinanderzusetzen. Und wir haben hier ja die humanistische Haltung von Carl Rogers auch vorgestellt. Aber das, was du jetzt eben sagst, ist eben auch sehr, sehr wichtig, sich auch über die eigene politische Haltung im Klaren zu werden und da in die Selbsterfahrung zu gehen und sich auch erstmal selber zu fragen, okay, wo stehe ich eigentlich selber da? Ohne natürlich, ich sag mal, da missionieren zu wollen, denn das dürfen Lehrkräfte natürlich nicht.
genau.
Genau, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich
Ich
hoffe, du
finde
findest den Faden wieder.
die humanistische Haltung aber einen schönen Anknüpfungspunkt, weil dann kann ich auch davon ausgehen, dass der Sprachraum so offen ist, dass Kinder und Jugendliche, wenn wir davon ausgehen, dass sie auch bestimmte Dinge vielleicht mal nur reproduzieren, auch ihre Meinung ändern dürfen und dass das dann auch okay ist, ne? Und
Wir dürfen, genau.
genau. Und ich kann mich natürlich auch als Lehrkraft fragen, wie steht es eigentlich um meine eigene Medienkompetenz? Wie steht es eigentlich um meine eigene Ambiguitätstoleranz? Kann ich das aushalten, dass es diesen Austausch gibt? Ne? Und kann ich sensibel mit dem Menschen, aber klar mit der Meinung sein? Das finde ich immer ganz wichtig. Ne? Also diese zwei Dinge auch voneinander zu trennen. Und proaktiv mit Vorfällen einfach auch umzugehen. Ich finde es zum Beispiel eine schöne Herangehensweise bei Verschwörungserzählungen auch immer mal wieder zu Parallelen in der Geschichte zu schauen, sich auch einfach ganz vielen Methoden aus der politischen Bildung zu bedienen. Und das muss ja gar nicht immer im Politikunterricht passieren, aber wenn wir davon ausgehen, dass wenn junge Menschen die Welt und ihre eigene Lebenswelt und auch ihre eigene Rolle verstehen, dann brauchen sie eigentlich am Ende keine Verschwörungserzählung mehr als Erklärungsmuster. Na, dann brauchen wir auch nicht die Vorstellung von Geheimwissen oder von einer geheimen Elite. Das braucht aber natürlich Zeit. Und ich finde, es braucht auch einen Raum, in dem Kinder und Jugendliche Empathie zum Beispiel lernen. Also sich auch in die Perspektive von Betroffenen hinein zu versetzen, die immer wieder auch die Beschuldigten in so einer Erzählung sind. Ne? Ihre eigenen Privilegien auch zu reflektieren, ihre eigenen Vorurteile zu reflektieren. Und dann sind du's auch alles, in dem Kinder und Jugendliche ein Selbstwirksamkeitserleben haben. Das heißt, das Gefühl auch, wichtig zu sein und mitbestimmen zu dürfen und irgendwie ein Teil von etwas zu sein, was vielleicht auch, also wo sie als Person auch einen Unterschied machen können. Ne? Und das kann ich ja eigentlich in jedem Unterrichtssetting irgendwie mit
Einschließen ist,
einbauen.
genau. Ja, und da fängt
Ja.
ja sozusagen die Prävention schon viel, viel vorher an. Ich meine, das hat Prävention so an sich, aber das, was du eben meintest, dass Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen können, sie seien selbstwirksam, ihre Stimme ist wichtig, das, was sie zu erzählen haben. Genau, da haben wir hier auch schon einige Folgen dazu aufgenommen, wie wir das, wie Lehrkräfte das auch unterstützen können. Deswegen finde ich das schön, dass du es nochmal aufgreifst. Jetzt haben wir die Don'ts noch nicht besprochen, aber vielleicht können wir jetzt doch nochmal einen Schritt zurück machen und uns nochmal darüber unterhalten, was gibt es eigentlich für Hinwendungsmotive von Kindern und Jugendlichen? Also was ist attraktiv an Verschwörungserzählungen?
Also, da sind wir eigentlich schon wieder auch beim Thema Selbstwirksamkeit.
Genau, deswegen habe ich jetzt nochmal den Schlenker gemacht.
Genau, und das finden wir sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen. Das heißt, auch zu wissen, ich kann als Mensch hier auf der Welt einen bestimmten Platz einnehmen und der ist auch wichtig. Ne? Jugendliche sind ja in der Identitätssuche, auch wenn das nicht aufhört, aber es ist eine ganz besondere, vulnerable Phase und wir möchten alle unseren Platz in der Gesellschaft finden und auch irgendwie einen Umgang finden mit Ohnmachtsgefühlen, damit dass wir vielleicht nicht alles verstehen. Und zur Identitätsfindung gehört auch immer eine Abgrenzung nach außen. Und wenn Verschwörungserzählungen genau das anbieten, nämlich die Unterscheidung in Gut und Böse oder in
Dieses
Elite und
Dichotome, ne?
Nicht-Elite, genau, dann ist das sehr gut, um da anzudocken. Dann haben wir natürlich auch so einen Aspekt von, ich würde es eher Pseudorebellion nennen, also so ein Auflehnen gegen Autoritäten oder vermeintliche Autoritäten. Dagegen zu sein, anti zu sein, ja, das hatte ich auch als Jugendlicher, auch vollkommen normal und fühlt sich ja auch irgendwie gut an. Gemeinschaft darf man nicht unterschätzen, also dass es sich auch gut anfühlt, in einer Gruppe von Menschen zu sein, die ähnlich denken, die mich vielleicht bestätigen, die mich vielleicht auch sogar aufbauen als kritischen Denker oder Denkerin oder das Gefühl, ich gehöre zu so einer exklusiven Gruppe, ich bin eben kein Schlafschaf, ja, ich habe es durchschaut. Also es hat ja auch total viel mit Selbstwert zu tun.
Total. Ich erinnere mich, dass du da so ein Foto in deiner Präsentation hattest mit dem Titel Ich sehe was, was du nicht siehst, sozusagen. Das fand ich sehr bezeichnend.
Ja, genau. Und das macht ja auch nochmal deutlich, das hatte ich, glaube ich, auch in dem Vortrag gesagt, wenn sich etwas gut anfühlt, ja, warum soll ich es dann abgeben? Ja? Und wenn wir das verstehen und natürlich auch die Hinwendungsmotive, dann ist auch ein ganz anderer Blick möglich auf den Menschen, der dahinter steht.
Genau, auf die Bedürfnisse,
Genau,
die
und
da
auch
vielleicht
empathisch,
unerfüllt bleiben.
genau, und auch empathisch zu sein mit dieser Unsicherheit, die junge Menschen haben. Und auch mit dem Wunsch von jungen Menschen auch gehört zu werden und auch in ihrem Leidensdruck vielleicht gesehen zu
Ja.
werden.
Schön, danke, dass du es nochmal so schön zusammengefasst hast. Vielleicht können wir jetzt dann doch nochmal zu den Don'ts kommen. Also was sollte man auf jeden Fall nicht machen, wenn man von Verschwörungsideologien, Erzählungen hört im Unterricht.
Ich glaube, dass es wichtig ist, als Lehrkraft auch Mensch zu sein, also sich zu zeigen als Mensch, der auch nicht auf alles eine Antwort hat. Also ich habe das in meiner Schulzeit viel zu selten leider gehört, dass Lehrkräfte auch mal sowas gesagt haben wie, das weiß ich nicht, lass uns das zusammen recherchieren. Und ich glaube, dass das viel häufiger passieren kann und damit auch so eine Vorbildrolle und auch ein Aushalten gelernt wird. Ne? Dann sind Don'ts für mich auch immer gleich in die Gegenrede zu gehen, statt zu fragen, was das bedeutet für den Menschen. Also welche Funktion es vielleicht auch erfüllt. Und weitere Don'ts sind auch sowas wie, das habe ich leider, ich habe in meiner vorherigen Stelle Suizidpräventionsworkshops an Schulen gemacht. Und da habe ich das öfter mal auch erlebt, dass die Schülerinnen und Schüler so diejenigen waren, die selber für ihre Rechte irgendwie oft kämpfen mussten. Also ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Ich war mal in einem Schulworkshop, wo wir eine Eingangsrunde einfach gemacht haben. Und da hat ein Kind gesagt, ich würde mir wünschen, heute mal nicht rassistisch beleidigt zu werden. Und das hat mich wirklich sehr berührt, weil ich immer das Gefühl habe, dass was falsch läuft, wenn sozusagen Betroffene oder Menschen mit Diskriminierungsmerkmalen auch darum bitten müssen, dass das gesehen wird. Das heißt, ich brauche, wenn ich diese Themen angehe, einen bestimmten Rahmen. Ich brauche Gesprächsregeln. Ich muss mir ganz klar haben, wann Grenzen überschritten sind und die dann auch deutlich machen, damit sich auch potenziell Betroffene darauf verlassen können, dass es auch Schutzräume eben gibt.
Ja, dass es eine Orientierung gibt, ne? Genau,
Genau,
kannst du
genau.
trotzdem.
Ich finde auch ein Don't ist einfach zu sagen, so, ihr haltet jetzt mal Referate und jede Person sucht sich eine Verschwörungserzählung aus und dann stellen die das vor und dann bleibt es so ein bisschen unkommentiert und auch nicht dekonstruiert stehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Klienten in Beratung, der im Rahmen vom Unterricht genau diesen Auftrag bekommen hat und dann gemerkt hat, Verschwörungserzählungen üben eine wahnsinnige Faszination auf ihn aus. Der fand das so spannend und das Problem war, er hat das Referat gehalten, aber es wurde danach überhaupt nicht mehr darüber gesprochen und auch nicht darüber gesprochen, warum das vielleicht so attraktiv ist
Tief
und
ist, ja.
wo das bei ihm andockt. Er konnte das für sich gar nicht einordnen. Und das wäre natürlich ganz wichtig gewesen. Und es wäre auch eine große Chance gewesen, auch was über sich selbst zu lernen. Und das heißt,
Total.
vorsichtig zu sein mit so Reproduktionseffekten. Das heißt nicht, dass wir nicht über Dinge reden dürfen, die sowieso da sind, aber es braucht natürlich auch eine Klarheit, dem Ganzen dann auch zu begegnen, das gemeinsam einzuordnen. Und differenziert zu sein. Es gibt dazu auch so tolle Methoden und Übungen, da können wir vielleicht ja auch was in den Shownotes verlinken.
Ja, unbedingt.
Genau, und womit ich auch vorsichtig sein würde, ist so mit diesem Toleranzparadoxon, also mit dieser Annahme, wie wir sie manchmal in Podiumsdiskussionen oder in ja, so Fernsehdiskussionen haben, dass wir jede Meinung aufs Tablett bringen müssen. Auch wenn sie total unwissenschaftlich, menschenverachtend oder sowas ist. Ne? Das ist nicht Sinn der Sache.
Schön, dass du das nochmal so deutlich sagst. Glaubst du denn, dass es wichtig ist, als Lehrkraft direkt, also manchmal kann man, ich muss nochmal weiter ausholen, manchmal kann man vielleicht auch nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Beitrag zu einer Verschwörungserzählung, der dem Schüler, der Schülerin am Herzen liegt oder derer er wirklich glaubt, oder ist es eher eine Provokation? Ist es relevant für den Umgang damit, das zu unterscheiden? Oder würdest du sagen, es ist wichtig, dass man jeden Beitrag ernst nimmt und jeden Einwand dann, wenn man vielleicht keine Zeit mehr hat, dass man sagt, okay, wir widmen uns dieser Verschwörungserzählung oder der Beleuchtung dessen nochmal in der nächsten Stunde, wenn dir das wichtig ist?
Es kommt natürlich immer total drauf an. Also es kann ja auch sein, dass eine Schülerin, Schüler, dass die einfach einer Falschmeldung, Fake News aufgesessen sind und das reproduzieren, aber es geht gar nicht so eine Tendenz dazu gibt, dass die Person per se verschwörungsgläubig ist, ja, oder schon total ideologisch verankert. Und dann ist es manchmal schon damit getan, das Ganze einfach zu debunken und sozusagen auf der Faktenebene zu diskutieren.
Ja, zu klären, also zu sagen, das ist nicht wissenschaftlich fundiert und mit einem Beispiel das zu erläutern.
Genau, und auch zu erklären, warum. Oder auch ins Gespräch darüber zu gehen, wo die Information herkommt. Und da gibt es ja auch mittlerweile tolle Fragen dazu. Also sich auch zu fragen, Wenn die Verschwörungserzählung wahr wäre, was würde das dann bedeuten? Wäre alles involviert? Also sozusagen wirklich diesen Blick über den Tellerrand mal zu wagen. Ich glaube aber auch, dass nicht immer alles in der Gruppe besprochen werden muss. Also es ist auch total in Ordnung zu sagen, ich gehe dann im Nachhinein nochmal auf die Person zu und spreche mit der und äußere vielleicht auch eine Sorge, die ich habe oder auch eine Beobachtung, die mir aufgefallen ist. Und zeige der Person, ich nehme sie ernst und ich gebe den Raum, aber ich brauche dafür nicht immer die Bühne, die so ein Klassenraum auch
Das
bietet.
Publikum, genau.
Genau, weil das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Genau, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Genau.
Genau, dass man eben auch gut unterscheiden darf, ist das relevant im Klassenverband zu besprechen oder gehe ich auf die Person nochmal einzeln zu?
Genau. Und alles, was antisemitisch, rassistisch ist und so weiter, würde ich auch als solches benennen. Da würde ich ganz klar auch mit einem guten Vorbild vorangehen und mich auch immer wieder auf Grund- und Menschenrechte beziehen, vielleicht auch aufs Leitbild der Schule oder auf Gesprächsregeln, auf die wir uns im Vorfeld geeinigt haben, um diese Verlässlichkeit auch herzustellen.
Wenn jetzt eine Lehrkraft total überfordert ist und merkt, ich schaffe das nicht, ja, den Schüler, der die Verschwörungserzählung immer wieder in den Unterricht einbringt, abzuholen. Ich merke, das sprengt meinen Unterricht, das bringt mich vielleicht auch an meine persönlichen Grenzen, weil ich da vielleicht an meine Toleranzgrenze auch stoße. Gibt es Stellen, an die sich Lehrkräfte wenden können, wenn sie Rat suchen? Oder gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten?
Also Lehrkräfte können sich natürlich erstmal auch im Team austauschen. Oft geht es ja anderen Kolleginnen ähnlich.
Auch so, genau.
Und das Gefühl zu haben, ich bin damit nicht alleine und ich muss das vielleicht auch nicht alleine lösen, ist ja schon mal total beruhigend. Und dann ist natürlich auf jeden Fall auch eine kollegiale Fach- oder Fallberatung dran. Da können sich dann die Fachkräfte zum Beispiel an uns wenden. Und das ist auch ganz niedrigschwellig möglich über Video, Telefon oder eben vor Ort. Wir haben aber auch mittlerweile in vielen Bundesländern Beratungsstellen zum Thema Verschwörungserzählungen. Die können wir dann auch vermitteln. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz tolle Materialien, die schon die wichtigsten Fragen im Umgang damit auch behandeln. Das heißt, Bildungsstätte Anne Frank fällt mir da ein, Bundeszentrale für politische Bildung, Amadeo-Antonio-Stiftung, die auch teilweise eigene Bildungsangebote dann dazu haben. Ich muss ja auch nicht als Lehrkraft immer alles können und alles selber anbieten, sondern vielleicht lohnt es sich dann auch jemand mal von extern reinzuholen. Damit kann ich das Ganze ja auch auf so ein anderes Level von, das ist jetzt gerade wichtig, holen, ne, als wenn ich das selber mache.
Genau. Vielleicht verlinken wir auch noch mal die Anlaufstellen da in den Shownotes. Ja, gibt es auch Fortbildungsmöglichkeiten für interessierte Lehrkräfte? Was bietet ihr da an?
Ja, also dafür könnten diejenigen, die interessiert sind, zum Beispiel mal auf unsere Homepage gucken. Wir verlinken da immer mal wieder regelmäßige Fortbildungsangebote. Wir haben auch tatsächlich, das ist auch, glaube ich, ganz besonders, einen spezialisierten Fortbildungskurs für Grundschullehrkräfte eben in Berlin, auch eine Fachvortragsreihe, wo aber auch teilweise die Vorträge online stattfinden. Auch zu den anderen Phänomenbereichen, das heißt Esoterik, Rechtsextremismus, religiös begründeter Extremismus, wie das Ganze zusammenhängt und was das vielleicht auch mit Kindeswohl zu tun hat. Und genau, das können wir verlinken, da können Sie dann draufschauen. Und die anderen Angebote, die ich eben genannt habe mit den Materialien, die haben auch teilweise tolle Fortbildungsangebote. Was sich auch lohnen kann, ist einfach mal zu schauen, ob es irgendwo ein Medienzentrum in der Nähe gibt. Das heißt, auch zu schauen, was hat es eigentlich mit Medienpädagogik zu tun? Wie recherchieren wir? Wie ist der Zugang auch zu Medien oder zu Inhalten, die da verbreitet werden? Genau, das fällt mir jetzt so als erstes ein.
Bevor wir uns jetzt dem Abschluss nähern, würde ich es noch total spannend finden, wenn du vielleicht noch mal aus deinem beruflichen Nähkästchen plaudern würdest, wenn du das kannst, irgendwie, dass du vielleicht noch mal deinen schönsten beruflichen Moment beschreibst.
Ja, also es gibt unterschiedliche. Ich glaube, Mein schönster beruflicher Moment hat tatsächlich gar nichts mit dem Thema zu tun. Ich kann daraus auch noch mal einen erzählen. Also ich habe meine berufliche Karriere sozusagen in der Betreuung von minderjährigen Geflüchteten gestartet und da mit einem Jugendlichen aus Syrien gearbeitet, der wirklich über Jahre gekämpft hat, dass seine Familie nachziehen durfte. Und das war also diese Erfahrung zu machen, gegen Windmühlen zu kämpfen und auch gegen Strukturen, die einfach für junge Menschen und auch für geflüchtete junge Menschen total herausfordernd und schwierig sind. Und dran zu bleiben und am Ende zu sehen, wie kurz vor seinem 18. Geburtstag diese Familie auf einmal am Flughafen stand,
Wahnsinn,
das hat mich
Wahnsinn.
sehr geprägt, glaube ich, auch für meinen weiteren beruflichen Weg. Auch jungen Menschen was zutrauen zu können, wenn sie das gerne wollen. Und mich berühren tatsächlich in der Veritas-Beratungsstelle die Fälle, wo sich Betroffene oder Distanzierungswillige selbst melden und merken, eigentlich geht es mir damit nicht mehr so gut. Ne? Und trotzdem natürlich auch die Herausforderung, ich habe da ganz schön viel investiert, ich habe vielleicht auch Freunde verloren, ich möchte aber einen anderen Blick auf die Welt bekommen, weil dieses negative Menschen- und Weltbild auf Dauer auch anstrengend ist. Auch Menschen, die damit aufgewachsen sind und merken, ich musste mir das ganz mühselig selbst aufbauen, einen anderen Blick auf Medizin zu haben, auf Bildung zu haben, auf Wissenschaft zu haben. Das rechne ich wirklich auch hoch an, weil es ganz oft mit Schamgefühlen auch verbunden ist. Und wir haben natürlich auch sehr berührende Momente in unserer Betroffenengruppe, wo die Angehörigen sich gegenseitig stützen und auch einfach sagen, hey, das ist schwierig, nicht jeder Kontakt läuft so, wie wir uns das wünschen und sich gegenseitig total darin bestärken, auch Grenzen zu setzen, ne, auch aufzuzeigen, ich möchte eben nicht mehr bestimmte Inhalte jeden Tag über Mail geschickt bekommen, ich möchte nicht als schlafschaf bezeichnet werden, also auch sich darin bestärken, dass das in Ordnung ist, sozusagen für seine eigenen Werte einzustehen und gleichzeitig zu überlegen, und wie können wir aber der verschwörungsgläubigen Person zeigen, dass sie wichtig ist und
Dass wir in
dass wir
Beziehung
trotzdem
bleiben.
irgendwie da sind, ne? Dass wir unter Grenzen und Bedingungen da sind. Und das finde ich ist eigentlich auch eine ganz gute Zusammenfassung, sozusagen insgesamt für den Umgang. Also wirklich zu gucken, was kann ich aushalten? Wie ist meine eigene Weltanschauung? Wo liegt meine Grenze? Wann ist die überschritten? Bin ich sprachfähig, das auch reinzugeben? Und wie kann ich trotzdem die Person hinter dem Ganzen sehen und auch erreichen? Weil ich sie eben ernst nehme mit ihren Bedürfnissen und auch darin, wie diese Erzählungen solche Bedürfnisse eben erfüllen kann und wie wichtig die vielleicht im Moment auch gerade sind.
Also ich glaube, bessere Abschlussworte hätte ich jetzt nicht finden können. Ich finde, das hast du jetzt gerade wirklich noch mal ganz toll zusammengefasst und daher würde ich das gerne einfach so stehen lassen und mich wirklich allerherzlichst bei dir dafür bedanken, dass du mir diese vielen Fragen beantwortet hast. Und ich hoffe, dass viele erreicht und viele hören, weil ich glaube, das ist einfach unfassbar wichtig. Also vielen, vielen Dank an dich, Jenny.
Ja, gerne. Danke und alles Gute weiterhin für euren
Ja.
Podcast und auch die Arbeit.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.